Ja, ich möchte mit euch einen Gedanken teilen, der aus der Frage hervorgeht, was tut Gott in dieser Zeit, in dieser Krise mit seiner Gemeinde oder mit seiner Kirche. Wir haben vor 14 Tagen kurz darüber nachgedacht, was macht diese Krise mit uns? Und wir haben festgestellt, es zeigt uns, wie stabil unser Fundament ist. Und es ist wichtig, dass wir das sehen. Nicht, weil Gott uns zeigen will, guck mal, wie schlecht du gelebt hast. Nein, weil Gott uns helfen will, unser Fundament stabil zu machen. Gott ist nicht der, wie du ihn vielleicht als kleines Kind kennengelernt hast. Pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn da vorne in dem Himmel, ihr kennt das. Nein, nein, Gott liebt es, wenn wir Dinge sehen, zu unserem Papa im Himmel kommen und er darf das reparieren. So läuft es in den normalen Familien. Wenn der Noah was kaputt gemacht hat, rennt er zu seinem Papa, der Markus heißt, und der Papa sagt dann, ich kann das nicht reparieren, geh mal zu Mama oder so, vielleicht. Aber meistens versuchen wir das zu reparieren und es ist gut so. Heute und vielleicht auch das nächste Mal möchte ich drei Gedanken mit euch teilen, heute nur einen einzigen. Was tut Gott mit seiner Kirche? Und es ist interessant, dass Krisen immer die Chance haben zur Neuorientierung. Eine Krise gibt uns immer die Möglichkeit, uns neu auszurichten. Und dieses Corona-Ding, das war wie so ein Reset, ne? So stopp und still und man kam wieder mal zum Durchatmen und zum Luftholen und vielleicht auch zu gucken, was mache ich eigentlich hier auf dieser Erde? Wo will ich denn hin? Was sind meine Lebensziele? Was ist meine Vision? Und deswegen ist es wichtig, dass wir bei dieser Neuorientierung auch fragen, Gott, was tust du? Und ich habe so ein Verlangen, in diesen Zug Gottes einzusteigen. Und was Gott tut, ist etwas sehr Interessantes. Ich glaube, was Gott tut mit seiner Kirche ist, er bringt Einheit, Versöhnung und Wiederherstellung. Das ist etwas, was Gott tut. Wusstest du, dass es circa mittlerweile 33.000 Denominationen gibt weltweit? Und dass diese Denominationen erst in den letzten 500 Jahren entstanden sind. Das war mir auch neu. Aber jetzt schau mal hin. Ganz unten des Baumes siehst du dieses Wort Glaubensbekenntnis. Das Wort Glaubensbekenntnis ist die Wurzel aller Denominationen. Und das Glaubensbekenntnis ist entstanden, ich mache es ganz kurz, aus einer Zusammenfassung des kompletten Neuen Testamentes haben sich irgendwelche Jesusliebende Menschen, die damals noch zur katholischen Kirche gehört haben, die trotzdem Jesus geliebt haben, haben etwas hervorgenommen und haben gesagt, das ist das, was das Neue Testament bis Offenbarung sagt. Jesus von einer Jungfrau geboren, er ist der Sohn Gottes, für mich am Kreuz gestorben. Wenn ich daran glaube, habe ich ewiges Leben, er wird wiederkommen. Wir kennen das. Bist du dabei? So, dieses Glaubensbekenntnis eint alle Denominationen, christlichen Denominationen. Also was ich heute nicht machen will, ist so diese Einwäscherei, nein. Aber ich muss erkennen, dass ich nicht mehr entscheiden kann, wer mein Bruder und meine Schwester ist. Das entscheiden die Eltern. Wer sind die Eltern? Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die entscheiden, wer mein Bruder und meine Schwester ist. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir das sehen. Wie macht Gott das jetzt mit dieser Versöhnung? Er ruft alle, ich sage es nochmal, er ruft alle, sich unter dem Kreuz zu treffen. Hier haben wir es. Das wird das Zentrum bleiben. Und alles, was sich versöhnen lässt, trifft sich hier am Kreuz. Trifft sich dort, was Jesus für uns getan hat. Und das ist wichtig, dass wir das erkennen. Und Psalm sagt, siehe, wie fein und lieblich ist, wenn Brüder und auch Schwestern in Einheit zusammen sind. Dort fließt das Öl. Das Öl ist ein Bild für den Heiligen Geist. Wir wissen das. Und was wir zurzeit sehen, ist, dass Christen gemeinsam beten. Weltweit kommen Christen zusammen, die sich noch nie gekannt haben, meist noch über Internet. Und die beten gemeinsam, sie feiern gemeinsam Abendmahl. Das ist nicht einfach das, was in Deutschland ist. Das geschieht weltweit in verschiedenen Gruppierungen. Und man fragt nicht mehr so sehr, was denkst du, sondern man fragt, wer ist dein Herr? Jesus. Oh, dann können wir zusammen beten. Wir können sogar zusammen Abendmahl nehmen. Wir können das tun. Und manche setzen sich auch über ihre Obrigkeiten von Bischöfen hinweg, weil ja das noch nicht so gewünscht ist, dass Evangelikale und Katholiken Abendmahl nehmen. Und die sagen, Pustekuchen, wir machen es trotzdem. Amen. Weil wir sind Geschwister. Amen. Weil wir sind Geschwister. Fertig. Warum ist das so wichtig? Warum hat Gott so ein Interesse, dass das geschieht? Wisst ihr, was wir zurzeit erleben, und ihr seht es in den Nachrichten, ist, dass etwas hochkommt, auch durch die Krise, was verborgen war. Krisen bringen Dinge hervor. Plötzlich hast du Jugendliche, die einfach mal Lust haben, zu randalieren in Stuttgart. Einige von euch haben es gesehen. Ich habe das eine Video gesehen, ich bin so erschrocken. Da rennt ein Jugendlicher, volle Kanne, und dann springt er mit beiden Beinen gegen einen Polizisten. Da sitze ich da und denke, wo sind wir hingekommen? Und dann hören wir USA, was dort passiert ist, Rassendiskriminierung, überall keimt es auf, überall kommt es raus. Und da habe ich eins und eins zusammengezählt. Da habe ich gedacht, genau. Gott bringt seinen Leib zusammen und der Teufel bringt Rebellion, Streit, Spaltung, Rassendiskriminierung, diese ganzen Dinge. Wie will Gott das begegnen? Mit einem versöhnten Leib. Mit einer versöhnten Familie, mit einer versöhnten Gemeinde. Das wird nicht mehr anders funktionieren. Und es ist wichtig, dass wir das sehen. Gott kann diesen Dingen nur begegnen, indem wir versöhnt miteinander leben. Anders wird es nicht mehr funktionieren. Aber da gibt es immer noch einige, die sagen, bist du mir Freund oder bist du Feind? Tickst du genauso wie ich, dann bist du mir Freund. Tickst du ein wenig anders, dann trenne ich mich von dir, denn wir müssen aufpassen, dann habe ich mit dir nichts zu tun. Ich bin auf die Geschichte von Josua gestoßen. Die steht in der Bibel im Alten Testament. Josua stand kurz bevor, dass die große Stadt Jericho zu erobern. Und dann geht er alleine hinaus, weil er vor der großen Schlacht noch einmal seinen Gott sucht. Und dann begegnet ihn ein Engel. Ob es Jesus war oder nicht, das sagt die Bibel nicht. Man kann da viel hineinlegen. Es steht da, es begegnet ihn ein Engel mit einem blanken Schwert in der Hand. Und Josua ging zu ihm und sprach, bist du für uns oder für unsere Feinde? Und dann sagt dieser Engel, nein, den Rest kannst du nachlesen. Dann sagt dieser Engel einfach, nein, ich bin nicht für dich und ich bin nicht gegen deine Feinde. Wisst ihr, was uns das sagt? Gott ist nicht für die Gläubigen und gegen die Ungläubigen. Gott ist nicht für die evangelische Kirche und gegen die katholische Kirche. Gott ist nicht für die Freikirche und gegen die orthodox sind oder was weiß ich. Bist du noch mit mir? Oh, da predigt aber sehr Allversöhnung. Nein, nein, nein. Allversöhnung lehnt das ab. Allversöhnung sagt, alle kommen in den Himmel. Alle. Du musst gar nichts machen. Aber die Bibel sagt, dass Jesus, der am Kreuz hing, der einzige Weg und die einzige Tür zu Gott ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, Gott hat nicht dieses Bild von Feind und Freund. Gott hat dieses Bild seiner Geschöpfe und seiner Kinder. Wie dir wir ihn angenommen haben, sind seine Kinder durch Jesus. Und die anderen, die ihn noch nicht kennen, will er gern zu seinen Kindern machen. Aber sind niemals seine Feinde. Niemals. Niemals. Egal, wie sehr sie gegen ihn aufstehen. Egal wie viele noch hingerichtet werden durch andere Religionen. Es sind niemals Gottes Feinde. Gott will stärker Menschen berühren, die ihn nicht kennen. Und dadurch will er Nationen berühren. Und dadurch will er unser Herz hinschieben immer wieder in das, was ihm wichtig ist. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist der Punkt, dass er Jesus gab. Und Gott versöhnte die Welt mit sich selber. Du musst dir das mal vorstellen, das war ein einseitiger Akt. Und jeder, der dieses Geschenk annimmt, der wird erfahren, wie gut Gott ist. Ein letzter Punkt dazu, wir müssen Einheit nicht machen. Das macht der Vater durch den Heiligen Geist. Was müssen wir tun? Wir müssen unsere Haltung ändern. In Johannes 13, Vers 35, in Johannes 13 steht, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr euch einfach nur liebt. Das ist wichtig. Ich möchte dir etwas sagen. Religion, hat ein kluger Pastor mal gesagt, kommt nicht von mir. Religion hat nicht das Ziel zu dienen. Stellt sich zwar hin, wir wollen dienen, Barmherzigkeit. Religion hat immer das Ziel, Recht zu haben. Denk mal darüber nach. Religion hat immer das Ziel, Recht zu haben. Die Gemeinde Jesu hat nicht das Ziel, Recht zu haben. Die hat das Ziel, Gottes Gegenwart hineinzutragen. Aufhören zu streiten, wer eigentlich Recht hat. Weil wenn Gott auf unserer Seite ist, muss ich nicht darum ringen, aber meine Theologie ist besser wie deine. Das müssen wir nicht mehr. Sabine erzählte heute Morgen, als wir uns kurz darüber unterhalten, in der DDR-Zeit, und ich kenne das auch noch, willst du was sagen?
Weißt du, in der DDR-Zeit hatte ich niemand in meiner Klasse, der irgendwie mit Jesus Verbindung hatte. Gar niemand. Und dann gab es eine Person außerhalb meiner Klasse, in der gleichen Klassenstufe, die war bei den Bibelforschern. Alleine das hat gereicht, dass ich mich mit dieser Person eins gefühlt habe. Alle Glaubensunterschiede sind dahingestellt, aber es ist einfach so, wenn wir richten über die anderen, wenn wir verurteilen, und das machen wir so oft mit so vielen kleinen Dingen, dann ist es, wie wenn wir unser eigenes Zuhause beschmutzen. Zu DDR-Zeiten, als der Druck noch größer war, da haben wir das wertgeschätzt, dass irgendjemand in unserer Umgebung da war und der wenigstens an Gott und an Jesus geglaubt hat. Und das ist einfach so sehr auf unserem Herzen. Wir sind Brüder, wir sind Schwestern. Und das wird sich niemals ändern, weil das hat Gott beschlossen. Ich habe mich nicht zur Schwester und zum Bruder gemacht. Er hat uns dazu gemacht. Und wenn wir jetzt weiter noch den Herrn anbeten, dann lade ich dich einfach ein, dass du genau diesen Punkt in deinem Leben bedenkst, ob du da was an deiner Haltung korrigieren musst. An deiner inneren Einstellung, an deiner inneren Haltung, dich nicht über andere zu stellen. Vielleicht sehen die was anders, vielleicht denken die was anders. Und dass du einfach sagst, Herr, ich will einfach darunter gehen und ich will segnen und ich will Gebete des Friedens beten über den anderen. Und wir gehören alle zu dir, wir gehören alle in dein Vaterhaus. So, und dann seid einfach herzlich eingeladen, das mit dem Herrn, jeder für sich persönlich, in den nächsten Minuten zu bedenken und zu besprechen. Weil wenn wir untereinander versöhnt sind, dann können wir für die Welt beten, die Jesus braucht. Wenn wir untereinander nicht versöhnt sind, brauchen wir nicht ein einziges Gebet sprechen für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen.
Ich segne dich, ein Mensch zu sein, der Frieden zu den Ruhelosen, Zerbrochenen und Gebundenen unserer Gesellschaft bringt. Nimm deinen Frieden und teile ihn mit ihnen. Ich segne dich, die gute Nachricht des Evangeliums sowohl in neuen als auch in den altbewährten Formen zu kommunizieren. Sei gesegnet, neue Wege zu finden, um die Melodie des Evangeliums für diejenigen erklingen zu lassen, die diese Botschaft bisher noch nicht gehört oder schon mehrfach abgewiesen haben. Ich segne dich, stets die passende Tonart und die geeignete Ausdrucksform für dein Gegenüber zu finden, damit der Geist, dieses Menschen fähig wird, die Melodien des Himmels und den Herzschlag Gottes zu hören und in sich aufzunehmen. Ich segne deinen Geist mit der Salbung, den Geist eines Menschen so behutsam anzusprechen, dass er die gute Nachricht hören und aufnehmen kann. Der Heilige Geist des wahren und lebendigen Gottes wird das Wort bestätigen, dass dein Geist zu seinem Geist spricht. Dadurch kann sein verschlossener Verstand die Botschaft der Freiheit nicht mehr blockieren, die du seinem Geist verkündigst. Ich segne dich mit dem Wirken des Heiligen Geistes am Herzen und Geist derer, die dir zuhören, damit sie glauben können. Amen.